der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, ich muss mit einer Entschuldigung beginnen. Ich fürchte nämlich, dass ich Ihnen heute Morgen nichts Neues erzählen kann. Bereits seit 1909, also seit 110 Jahren, spielt unser heutiger Predigttext aus dem 1. Korintherbrief auf der Hensoldshöhe eine wichtige Rolle. Im Zentrum dieses Textes steht der Vers 30 und dazu gibt es eine Skizze unseres Gründers, die wir jetzt hier sehen. Genau, Ernest Mehl, er hat sie 1909 für die Zeitschrift von der Hensoldshöhe entwickelt. Da steht im Zentrum drauf, können Sie es lesen? Man muss in der Mitte unten anfangen, aus ihm, also aus Gott, aber seid ihr in Christo Jesu, der uns geworden ist von Gott. Und was ist er geworden? Das steht jetzt in den Kreisen außenrum. Weisheit, Gerechtigkeit, Heiligkeit und Erlösung. Und Jesus in der Mitte. Im Laufe der letzten 110 Jahre ist dieses Gotteswort hier bestimmt unzählige Male ausgelegt worden. Ich glaube, dass hier im Gottesdienst darum eine ganze Menge Experten für dieses Wort sitzen. Wenn Sie so sind wie die Menschen in Athen, dann wird Sie das jetzt ziemlich enttäuschen. Wie sind die Menschen in Athen? Ich lese es Ihnen vor, Apostelgeschichte 17. Alle Athener, nämlich auch die Fremden, die bei Ihnen waren, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. News für das Newspaper, für den Altmüllboten von morgen oder etwas für Ihre persönliche Neugierde kann ich Ihnen heute Morgen nicht bieten. Denn das, was der lebendige Gott den Christen in Korinth vor fast 2000 Jahren oder auf der Hensoldshöhe vor 110 Jahren, was er ihnen mitteilen ließ, das gilt einfach unverändert weiter. Gott steht zu dem, was er gesagt hat und darum veraltet sein Wort auch nicht. Sein Versprechen gilt anders als unsere menschlichen Versprechen. Da ist es ja manchmal etwas wackeliger. Ja, es wäre geradezu verdächtig, wenn ich Ihnen heute etwas Neues sagen würde, das nicht diesem Wort entspricht. Denn dann würden wir zwar unsere Neugierde befriedigen, unsere vielleicht auch fromme Neugierde durch irgendwelche neuen Offenbarungen, aber wir würden das tragende Wort unseres Gottes verpassen. Allerdings, eins hat sich doch geändert gegenüber damals. Wir haben uns geändert. Wir sind älter geworden. Als Werk der Hensoldshöhe und als Einzelne, die sich hierher gerufen wissen. Ich vermute mal jetzt, dass aus der Gründungszeit keiner mehr hier ist heute. Und die Zeiten, in denen wir leben, die haben sich auch gewaltig verändert. Vor 110 Jahren stand hier oben nichts als eine vielleicht etwas in die Jahre gekommene Gastwirtschaft und nebenan der Neubau eines Erholungsheims. Inzwischen ist der Immobilienbestand auf der Höhe eindrucksvoll gewachsen. Er ist wohl für kaum einen Besucher Gunzenhausens zu übersehen. Vor 110 Jahren trat die erste Schwester ins neue Mutterhaus ein, unter, so wie ich gelesen habe, sehr bescheidenen Umständen. Doch damit wurde eine stürmische Entwicklung in Gang gesetzt. Beim ersten Jahresfest waren es bereits 24 Diakonissen, beim 20. Jahresfest 750 und in den 1960er Jahren schließlich über 1200, ich habe die Zahl immer nicht im Kopf, über 1200 Diakonissen, die hier zum Mutterhaus gehörten und weltweit im Einsatz waren. Auch wenn wir seitdem beständig kleiner werden, dürften wir heute noch eines der größten Mütterhäuser in Deutschland sein. Nicht zuletzt haben rund 500 hauptamtliche und viele, viele ehrenamtliche zivile Mitarbeiter die Aufgaben unserer missionarischen Diakonie übernommen. Ich habe noch vor ein paar Tagen den neuen Pfarrern hier aus dem Dekanat unsere Hensoldshöhe gezeigt und ich gebe zu, nicht ohne Stolz. Wenn man da so dran vorbeiläuft und erklärt, was wir alles haben und was wir sind, das ist doch schon beeindruckend. Ja, wir sind nicht einfach nur eine große Firma, bei uns finden Menschen an Leib und Seele Hilfe. Junge und Alte, Kranke und Gesunde. Menschen aus Gunzenhausen und weit darüber hinaus. Und jetzt kommt unser Gotteswort und sagt, wer sich rühmt, und jetzt fällt mir alles das ein, was ich gerade aufgezählt habe, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn, damit sich kein Mensch vor Gott selbst rühme. Ich fürchte also, wir müssen noch mal genauer hingucken. Und dazu lesen und hören wir den Predigtext 1. Korinther 1, Abvers 26. Da schreibt der Apostel Paulus, seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns zur Weisheit gemacht ist von Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Damit gilt, wie geschrieben steht, wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Herr Jesus, das ist jetzt dein Wort für uns, das uns schon lange begleitet und das du uns jetzt wieder neu öffnest. Hilf doch, dass wir hinhören, was dir wichtig ist. Amen. Wenn wir das recht hören, dann muss man sagen, da dreht der lebendige Gott einfach mal die Maßstäbe um, mit denen wir so normalerweise messen. Wir präsentieren stolz unsere eigenen Leistungen und Gott sagt, wenn ihr meint, mich damit beeindrucken zu können, seid ihr auf dem Holzweg. Gott sagt nicht, setzt euch faul in die Ecke, vergrabt eure Talente, lasst andere für euch arbeiten. Aber er fragt zunächst die Korinther und dann auch uns, ist das wirklich alles so glänzend, wie ihr denkt? Gab es nicht auch manche Not unter euch? Manchen Kummer mit Mitschwestern und Mitarbeitern? Ihr wohnt vielleicht auf der Höhe, aber vielleicht habt ihr euch manchmal ganz schön down gefühlt. Klein, kummervoll und gar nicht heilig. Wenn das so ist, sagt Gott durch sein Wort, dann ist diese Einsicht nicht so schlimm. Denn ich habe euch nicht zu mir gerufen und in meinen Dienst genommen, weil ihr besondere Helden seid. Immer mutig, stark und schön. Zur Gemeinde in Korinth gehörten frühere Götzendiener, Ehebrecher, homosexuell lebende Menschen, Diebe, Geizhälse, Alkoholiker, Menschen, die andere Menschen verleumden. Sie alle bringen ihre Geschichte mit, ihre Prägungen und ihre Macken. Und es sage mir keiner, dass mit dem Christwerden all diese Probleme vollständig beseitigt sind. Es bleibt genug übrig, das uns daran erinnert, wir sind nicht ein Teil der Gemeinde Jesu, auch auf der Hänselshöhe, weil wir etwas Besonderes wären. Nein, Gottes Weg mit uns geht anders. Sein Weg geht in die Tiefe des Kreuzes. Und da kann jeder sehen, dieser Gott sucht die Mühseligen und die Beladenen, die nach den Maßstäben der Welt vielleicht zu den Verlierern gehören. Die es gemerkt haben, ich kann vor diesem Gott nicht bestehen. Ich bin nicht so heilig, wie ich sein sollte. Ich bin nicht so gut, wie ich sein sollte, wie ich vor Gott sein sollte. Und dann entdecken wir am Kreuz von Jesus, da werde ich mit meiner Schuld nicht verurteilt, sondern da stirbt ein anderer für meine Schuld, der unschuldige Gottessohn. Da kann ich aufatmen. Da wird mein Leben aufgerichtet und neu ausgerichtet, was auch immer ich mitbringe. Es ist der lebendige und heilige Gott selbst, dem ich hier am Kreuz begegne. Das aber passt nicht ins Schema der Welt. Wer auch immer heute die Europawahlen gewinnt, er muss stark sein. Er muss seine Machtbasis kontrollieren können. Und die Verlierer werden abgestraft. In England, in Deutschland, in Österreich und auch in Bremen. Da liegen die Rücktrittsforderungen und die Rücktrittspläne schon in der Schublade. Aber der Herr des Himmels und der Erde ist anders. Der Weltenherr wird schwach. Er wird selbst schwach, um die Schwachen zu gewinnen. Und wenn wir merken, dass es bei uns schwächelt, dann ist das ein guter Hinweis darauf, dass wir ja nicht anfangen, irgendetwas auf uns selbst einzubilden. Denn so ist es auch auf der Hensoldshöhe. Gott baut sein Reich mit schwachen Menschen, mit denen, die nicht alles im Griff haben, mit denen, die auch ihre Stärken kennen, aber sich nichts darauf einbilden, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Aber diese Tatsache, dass wir uns als Christen auf unseren Glauben und seine Werke nichts einbilden können und dürfen, das ist nur die eine Seite der Medaille. Denn wenn wir uns nicht mehr selbst bespiegeln, sondern auf Jesus schauen, dann entdecken wir bei ihm alles das, was wir selbst nicht hinkriegen, was wir nicht mitbringen und auch nicht erwirtschaften können im Laufe des Lebens. Das gibt es bei Jesus. Durch Gott aber seid ihr in Christus Jesus, der uns zur Weisheit gemacht ist von Gott und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Vier großartige Geschenke werden uns hier in Erinnerung gerufen. Vier Geschenke, die für Zeit und Ewigkeit lebenswichtig sind. Wir schauen noch mal auf das nächste Bild. Da haben Sie die Zeichnung von Ernest Mehl noch einmal im Glasfenster. Es hängt ja direkt, wenn man hier rauskommt, an der Glaswand im Foyer. Der äußerste Kreis, das erste, was Paulus hier benennt, ist die Weisheit. Die Weisheit, die sich nun nicht einfach ableiten lässt aus der Weltweisheit. Und Weisheit, ich habe lange überlegt, was das ist. Es ist nicht Wissen, also das, was man im Lexikon lesen kann oder im Internet findet. Der Bibeltheologe Schlatter nennt die Weisheit unsere Übereinstimmung mit den göttlichen Gedanken. Das wäre weise. Wenn ich mit meinen, was ich denke und überlege, mich einstimme in die göttlichen Gedanken. Und das Einordnen unseres Handelns in das göttliche Wirken. Ein weiser Mensch hat also nicht nur Wissen im Kopf, sondern er findet hinein in die Spur Gottes. Und wo finden wir hinein? In das, was Gott will? Paulus sagt, nicht bei euch. Auch nicht bei euch frommen Leuten, sondern bei Jesus. Bei ihm werden wir in den Willen Gottes mit hineingenommen. Bei Jesus ist der Wille Gottes keine Theorie, die von der Praxis meilenweit entfernt wäre. Das ist ja das, was uns bei manchen Politikern so aufregt und weswegen manche dann nur noch schelten. Ja, dass sie viel sagen und dass das Tun meilenweit davon entfernt ist. Dass sie von dem Volk irgendwas erwarten, aber dass ihre persönliche Lebensbiografie meilenweit davon entfernt ist. Bei Jesus kommt das, was wir nur so mühsam zusammenkriegen. Bei Jesus ist das identisch. Bei ihm ist der Wille Gottes keine Theorie. Bei Jesus sind Gottes Wille und sein Tun identisch. Das ist Gottes Weisheit pur. Und nun schreibt Paulus nicht, nehmt euch Jesus als Vorbild, strengt euch an, damit ihr endlich diese Weisheit erlangt. Nein, er sagt, Jesus ist uns gemacht zur Weisheit. Wenn wir im Glauben zu Jesus gehören, dann sind wir da angekommen, im Raum dieser Weisheit. Dann haben wir Anteil an dem, was Jesus lebt und ist. Vielleicht, so habe ich überlegt, ich kann ihn ja nicht mehr fragen, hat Ernest Mehl darum die vier Geschenke in diese Stadt hineingeschrieben. Sie sehen da außenrum diese 12 Stadttore. Und es soll ja wohl das himmlische Jerusalem sein mit den 12 Toren. Nun sage ich mal, wir sind auch auf der Hensoldshöhe noch nicht im himmlischen Jerusalem angekommen. Aber wenn wir im Herrschaftsbereich von Jesus angekommen sind, wenn er uns mit hineinnimmt in sein Leben und Sterben, dann haben wir Anteil an dem, was er hat, dann ist seine Weisheit auch unsere Weisheit. Klar, in unserem Alltag klafft das noch auseinander. Unser Handeln passt oft nicht zum Willen Gottes. Aber Glauben heißt ja, ich sehe weg von mir, auf Jesus hin. Darum ist Jesus hier im Zentrum und darum laufen die Wege und alle Blicke auf dieses Zentrum zu, auf Jesus hin. Und da habe ich jetzt schon Anteil an der Weisheit Gottes, auch wenn mein Leben, meine Augenwirklichkeit dem noch widerspricht. Sie haben am Eingang eine Karte bekommen. Da haben Sie vorne drauf nochmal dieses Bild zu mitnehmen, zur Erinnerung. Und innen, wenn Sie das einmal aufklappen, dann steht dort unter dem Stichwort Weisheit genau das, was wir jetzt gerade miteinander überlegt haben. Ein Satz, der das gut zusammenfasst. Da steht, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Da ist die Weisheit Gottes bei Jesus, aber sie ist noch verborgen, sie ist nur den Augen des Glaubens sichtbar. Wir haben sie noch nicht greifbar in der Tasche. Und Gleiches gilt dann auch für die beiden nächsten Kreise, für Gerechtigkeit und Heiligung. Auch diese werden mir geschenkt. Was ich von mir aus nicht mitbringe, eine weiße Weste, das zieht Jesus mir an. Es ist die Gerechtigkeit, die durch den Glauben an Christus kommt, die Gott dem Glauben zurechnet, so wie es Paulus im Philipperbrief schreibt. Und durch das Opfer des Leibes Jesu Christi werden wir geheiligt. Merkt ihr? Da ist kein Platz für irgendeine Selbstbeweihräucherung. Aber auch kein Platz für Verzweiflung an der eigenen Unzulänglichkeit. Denn da steht es schwarz auf weiß, wir sind geheiligt, ein für alle Mal. Habt ihr es gehört? Ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes Christi. Das gilt, Punkt, für immer. Egal, was in deinem Leben noch kommt. Auch dann, wenn deine Kräfte nachlassen, auch die Glaubenskräfte. Jesus lässt nicht nach. Darum dürfen wir an einem Festtag wie diesem auch nicht nur stolz oder traurig in die Vergangenheit schauen. Darum dürfen wir nach vorne schauen, denn die Zusagen Jesu gelten auch morgen noch. Vielleicht gelten sie nicht für jede Organisationsform, in der wir uns gerade bewegen, ob wir nun als Verein organisiert sind oder als Stiftung, ob wir in Krankenhäusern arbeiten oder in Schulen, das entscheidet sich immer wieder neu. Aber Gottes Zusage, dass Jesus unsere Weisheit ist, unsere Gerechtigkeit und Heiligung, das steht fest, ein für alle Mal, und das kann uns niemand wegnehmen. Jetzt fehlt nur noch die Erlösung. Bei Mehl im innersten Kreis um den Jesusnamen. Und wieder gilt, in Jesus haben wir die Erlösung, Punkt. Mehr geht nicht. Aber sie ist in dieser Welt ja doch noch angefochten. Man kann es eben auch noch nicht sehen, so wie es der Religionskritiker Friedrich Nietzsche gefordert hat. Erlöster müssten mir seine Jünger aussehen. Sehen Sie gerade erlöst aus? Klar, ein fröhlicher Christ macht einen besseren Eindruck. Eine fröhliche Diakonisse macht einen gewinnenden Eindruck. Aber solange wir noch in dieser alten Welt leben, solange auch uns die Sünde noch bedrängt, solange kann man uns die Erlösung nicht einfach ansehen. Dass wir Vergebung haben, dass wir Gottes Kinder geworden sind, das gilt, das ist in Jesus garantiert, ja. Aber der Rest, die Sichtbarkeit, die kommt erst dann, wenn Jesus wiederkommt und seine neue Welt aufrichtet. Manchmal blitzt es so aus unseren Knopflöchern ein bisschen raus. Dann hat man so eine Ahnung davon. Vielleicht könnte man sagen, so wie ein kleines Fenster, das sich in die Ewigkeit öffnet. Aber das sind nur Momente. Und die sind oft auch schon wieder von irgendeinem Schatten durchwoben. Die Sichtbarkeit steht noch aus. Wenn Jesus wiederkommt und seine neue Welt aufrichtet, dann wird die Erlösung vollkommen sichtbar werden. Bis dahin wandeln wir im Glauben und noch nicht im Schauen, aber im getrosten Glauben, im hoffnungsvollen Glauben, mit Jesus im Zentrum, so wie auf diesem Bild Ernest Mehls. Denn Jesus gebührt alle Ehre auch auf der Hensoldshöhe. Amen. Ich möchte beten. Danke, lieber Herr Jesus, dass wir das jetzt nochmal so innerlich und äußerlich vor Augen haben, dass du in unserer Mitte bist und dass du uns mit hineinnimmst in deine Weisheit und deine Gerechtigkeit und deine Heiligkeit und deine Erlösung. Dass wir in dir alles das haben, was uns in dieser Welt so schmerzhaft fehlt. Danke, dass wir Beschenkte sind und dass wir so weitergehen dürfen in das, was kommt. In die fröhlichen Tage und in die schwierigen Tage, in die Veränderungsprozesse und in das, was gleich bleibt. Du bleibst die Mitte und wir dürfen als deine Kinder mitgehen. Amen.